Liebes Gadgetfunk-Team, hier meine, auf dem iPhone geschriebene, Antwort auf eure Frage. Ich erledige alles, wofür ich kein Word oder Excel benötige, auf dem Smartphone, weil ich als Mutter, Berufstätige und Hausfrau ständig meinen Aufenthaltsort ändere oder unterbrochen werde und so überall und an jedem Ort, an jeder Stelle weitermachen kann, wo ich zuletzt stehen geblieben bin, ohne ständig eine Laptop-Tasche mitschleppen zu müssen. Weil es viel handlicher ist als ein Tablet oder Notebook und ich so auch auf dem Klo, im Bett oder bei einer Zigarettenpause alles griffbereit haben kann. Weil es alles kann. Ja, leider, bis auf Word und Excel. Weil ich viel schneller am iPhone zwischen mehreren Seiten switchen kann als an meinem Mac. Weil ich mich meinem Mann gefügt habe, dass man einen Mac nämlich nicht mit Maus nutzt. Weil es nicht stimmt, dass auf dem Notebook oder Tablet alles besser zu erkennen ist, denn ich brauche für die Ferne eine Brille, kann in der Nähe aber wie ein Look sehen. Ein Notebook oder Tablet ist definitiv weiter von mir entfernt, als wenn ich mein Smartphone in der Hand halte und somit brauche ich meine Brille am Smartphone nicht. Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören. So, herzlich willkommen zum Gadgetfunk Ausgabe 23. Wir haben gefragt und wir haben Antwort bekommen. Vielen Dank, Christine, für deine ausführliche Antwort auf unsere Frage, warum Frauen alles und immerzu und permanent am Smartphone machen und sich nicht einfach dem Luxus eines größeren Displays hergeben. Jo, Heiko, servus. Was meinst du dazu?
Servus, Carsten. Ja, was soll ich sagen? Das sind Argumente. Da fehlen mir die Worte.
Da fehlen mir, also ein paar Worte würden mir einfallen dazu. Aber erstmal vielen, vielen Dank an unsere Hörerin Christine, die sich die Mühe gemacht hat und hier tatsächlich auf unsere Frage einzugehen, auf unser Mysterium, warum Frauen und die kleinen Handy-Displays eine so harte Symbiose eingehen.
Ja, ich habe gehört, Christine war ja nicht die einzige Hörerin, die sich dazu geäußert hat.
Nein, wir haben zweimal Antwort bekommen.
Ein Kommentar bekommen.
Jenny, eine ganz treue Hörerin, hat auch geantwortet. Magst du mal vorlesen, wie sie argumentiert?
Ja, dann, warum wir Frauen nur alles im Handy eingeben? Weil es einfach ist. Okay, seit ich Brillenprobleme habe, nehme ich mein iPad. Und meinen Laptop habe ich seit Jahren nicht mehr geöffnet. Würde sich nicht bewegen wegen Millionen Updates. Okay, vielleicht neue Hardware für Jenny. Und noch als Kommentar von ihr, please. Bitte News von dem iPhone und so weiter. Und meine Grüße und News 5. Werden wir nachkommen, Jenny. Vielen Dank an der Stelle für deine fleißigen Kommentare und die treue Hörerschaft. Nehmen uns gern zu Herzen. Und ja, nochmal danke für dein Feedback.
Ja, also ich versuche gerade hier zusammenzufassen, warum Frauen Handy-Displays? Zwei Hauptgründe, Sehkraft und Commodity, beziehungsweise überall Verfügbarkeit. Vielleicht ist das wirklich der Unterschied zu jemandem wie dir und mir, Heiko. Wir arbeiten ja den ganzen Tag vor zum Rechner und haben entsprechend das Ding ohnehin an und kommen gar nicht auf die Idee, auf das weniger angenehme Medium Smartphone zu wechseln. Vielleicht muss man da einfach das so akzeptieren und auch anerkennen, dass Frauen viel mobiler sind als wir und deshalb viel spontaner und unabhängiger arbeiten können.
Ja, die Argumente gehen mir schon ein, vor allem mit dem Hinblick, als Mutter und Teilzeitabende hin und her zu hüpfen. Das macht es ja nicht einfacher und macht, also das iPhone oder das Smartphone macht die Kommunikation dann einfacher,
ja.
Wenn ich durchs Haus rotiere oder die Kinder irgendwo hin und her fahre.
Ja.
Das ist ja meistens mit dem ausgefüllten Arbeitstag einer Teilzeithausfrau und Mutter und Angestellten eingeht. Von daher fair enough, ja, würde ich einfach mal so stehen lassen. Macht auf jeden Fall Sinn.
Macht auf jeden Fall
oder ergibt Sinn. Sagt man, macht Sinn?
Ich glaube, macht Sinn ist umgangssprachlich. Hier ergibt Sinn wäre wahrscheinlich eher Schriftsprache.
Ja, ergibt auf jeden Fall Sinn.
Ergibt definitiv Sinn. Und der das Hauptkriterium ist wahrscheinlich wirklich die Tatsache, dass bei uns die Rechner rund um die Uhr während der Arbeitszeiten an sind und bei unseren besseren Hälften eben nicht drum greifen, die auf das zu, was sie immer haben. Was mich jetzt hier wieder grundsätzlich so ein bisschen antickert, ist aber ein ganz davon unabhängiges Thema, diese Überallverfügbarkeit. Sehen wir ja im Beruf, sehen wir, wenn wir unterwegs sind, E-Mails, Smartphone, bist über WhatsApp noch mehr gekettet, geknechtet an die Infolandschaft. Hat jetzt mit unserem Damenthema nichts zu tun, ist eine grundsätzlich gesellschaftliche Beobachtung. Ja, vielleicht einfach mal Digital Detox, Handy aus, macht eh keiner. Aber
ja, das, ja. Wie soll ich sagen, vor allem im geschäftlichen Umfeld, habe ich jetzt gerade in den letzten Wochen mehrfach erlebt, dass wenn man nicht gleich auf eine E-Mail innerhalb von einer gewissen Zeit reagiert oder vielleicht auch am Telefon nicht direkt erreichbar ist, dass dann direkt mit WhatsApp nachgegangen wird. In meiner Welt, in meiner Wahrnehmung in der geschäftlichen Welt, sich irgendwie nicht richtig anfühlt.
Ja. Wie siehst du es denn? Ja, ich sehe es ein bisschen entspannter als du, weil ich glaube, meine WhatsApp-Animosität ist weniger ausgeprägt als deine. Du machst ja da eine ganz, ganz harte Unterscheidung. WhatsApp ist Private Shit und Business ist E-Mail und respektive Telefon. Von daher bin ich da wahrscheinlich ein bisschen entspannter, aber es macht schon grundsätzlich Sinn. Es wird von dir erwartet. Es wird teilweise, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, ich hatte die Situation, dass mich jemand erreichen wollte, der dann eben nicht angerufen hat. Und dann kam erstmal ein Hi über WhatsApp und dann kam ein Hi-Hi und dann kam ein Hi-Hi-Hi 2 Minuten später. Und dann hatte ich innerhalb von 5 Minuten eine ganze Latte an Nachrichten kurz vor der Beschimpfung. Warum meldest du dich nicht? Hast du mich jetzt geblockt oder was? Nein, manchmal ist man auf dem Klo, manchmal ist man in der Mittagspause, manchmal hat man ein wichtiges, anderes geschäftliches Telefonat. Niemand ist rund um die Uhr verfügbar. Also ich beginne meine meisten Telefonate, ich glaube, das kannst du mir bestätigen, mit einem, hast du gerade Zeit oder soll ich es später nochmal probieren? Weil man eben nicht weiß, erwischt man den anderen in einer ungünstigen, kann er nur kurz hingehen und sagen, ich rufe später zurück. Also die Aufmerksamkeit, ich setze sie für mich voraus, ist aber wahrscheinlich nichts, was man grundsätzlich voraussetzen kann.
Ja, fühlt sich so ein bisschen danach an. Und, ich denke, also gerade fokussiert, was am Arbeiten ist, vielleicht den Outlook in der Zeit einfach mal ausgemacht hat, um nicht von neuen Mails dann irgendwie gestört zu werden und die ganze Zeit das Telefon vibriert, weil man per WhatsApp penetriert wird.
Ja.
Fühlt sich irgendwie bei mir nicht so gut an. Wobei ich mit Textnachrichten in WhatsApp ja noch besser umgehen kann, als wenn die Leute mir dann Sprachnachrichten.
Ja, wir waren das ja. Ist
ein Unding. Entschuldigung.
Wir haben ja ein bisschen Zeit gemeinsam verbracht in Berlin war das letzte Woche? Wahnsinn, die Zeit rast.
Das war letzte Woche, ja. Fühlt sich viel länger an, ja.
Und da habe ich das ja bei dir dann auch live mitbekommen, dass man nach einem Termin machst du dein Handy wieder an und schlägst erstmal die Hände über dem Kopf zusammen von wegen, ach du dickes Ei, weil 10 neue WhatsApps eingegangen sind und dann verbringt man den Weg von einem Termin zum anderen über die Messe latschen, WhatsApps zu beantworten. Also es nimmt schon ein bisschen überhand und jeder nimmt halt für sich in Anspruch, der einzig Wahre zu sein und der Mensch, der sofort beantwortet gehört. Das ist halt nicht immer so.
Ja, eben. Aber es ist, wie gesagt, auch rein persönliches Empfinden von mir. Sollten wir das Thema echt.
Ja, ich glaube, das wird noch öfter im Podcast auftauchen, aber ich fürchte mal, unsere Standpunkte werden sich da wenig ändern. An der Stelle wie immer der Aufruf, wenn ihr dazu Meinungen habt, gerne in die Kommentare, in die Shownotes, per Twitter oder per Facebook rein. Wir freuen uns über alles, was kommt und wir sehen auch zu, dass wir das dann in die Sendung mit reinnehmen werden. Aber jetzt haben wir ja schon geteasert, gell? IFA ist eigentlich schon vorbei, aber trotzdem wollten wir das nochmal kurz rekapitulieren. Also vielleicht zur Erklärung, ich habe nämlich festgestellt, dass nicht für jeden IFA ein so gängiger Begriff ist wie für uns Betriebsblinde, die das seit Jahrzehnten, möchte ich fast sagen, schon regelmäßig machen in Berlin. Die IFA ist die internationale Funkausstellung, war früher im Zweijahresrhythmus, ist mittlerweile seit auch schon ziemlich langer Zeit im jährlichen Turnus und ist eben die größte Consumer Electronics Show, zumindest in Europa, wahrscheinlich geschlagen durch die CES, aber die ist in Las Vegas im Januar. Und da stellen sämtliche Firmen ihre großen Neuigkeiten aus im IT-Bereich und um den IT-Bereich herum und bis hin zu Küchen. Das hat uns jetzt nicht ganz so interessiert.
Ich fand den Küchenblock super spannend.
Es hat immer gut gerochen da drin, das war das Schöne.
Ja, das ist richtig.
Ja.
Ja. Ja. Und wo du gesagt hast, die Innovationen. Ja. Aber gut, auf das Thema gehen wir vielleicht später ein, denn es sind ja eigentlich nur noch die vermeintlichen Innovationen
leider. Nur lass uns doch gleich da bleiben. Hast du denn andersrum, was hat dich dieses Jahr am meisten beeindruckt auf der Messe? Oder grundsätzlich vielleicht, wie war deine Wahrnehmung der Show?
Ja, leider habe ich das Gefühl, dass sich die IFA ein wenig abnutzt, beziehungsweise ins Abseits gerät, was eben das Thema Innovation angeht. Denn die, ich sag mal, namhaften Hersteller oder auch, aber auch Startups haben sich gefühlt, weil persönliche Empfindung, waren sich gefühlt alle Innovationen und großen Releases weil für die CES in Vegas auf. Die ja dann einfach nur 3 Monate später ist oder 1,5 Monate, ja. Um da dann einen rauszuhauen. Jetzt mal ein bisschen abgesehen vielleicht von Updates im Bereich Smartphone-Technik von Huawei und Samsung, was diese Fold-Geschichten angeht, wo das ein bisschen was zu sehen gab, war es jetzt nicht wirklich in meinen Augen innovativ dieses Jahr. Mhm. Also war jetzt nichts, was mich vom Sockel gehauen hat. Und da nachhaltig beeindruckt hat, wo ich, okay, das brauche ich oder das ich Spaß daran zum Vermarkten. Das war ein bisschen ernüchternd, was den Technikbereich anging. Im Zubehörbereich gab es den ein oder anderen leuchtenden Edelstein auf dem Weg, aber jetzt auch nicht in der Hülle und Fülle oder in der Intensität, wie es jetzt in Vegas CES dann dargestellt. Von daher ein bisschen schade. Ich glaube aber für den Handel hat die IFA immer noch eine große Relevanz, wenn es um Europa geht. Deutschland ist ja nur der Veranstaltungsort.
Es war sehr international, das ist mir aufgefallen. Ja, es war sehr viel internationales Publikum vor Ort.
Afrika, Richtung ich sag mal Osterweiterung, alles, was Tschechien, Bulgarien, Ungarn aus der Richtung kommt.
Ja, Ex-Jugoslawien habe ich auch mehrere Leute mit. Ja,
also gefühlt wird es europäischer oder ein bisschen internationaler. Das ist auch vollkommen okay. Für Deutschland, für den deutschen Markt, spielt die IFA, glaube ich, keine große Rolle mehr.
Ja, also mir geht es ein bisschen ähnlich wie dir, wobei ich jetzt mich gerade frage, wie innovationskräftig ist die CES überhaupt? Du hast recht, da werden mehr. Also es ist noch eher die Messe, auf der man Neuentwicklungen vorstellt, also eine Vorstellmesse. Allerdings ist mein Eindruck schon auch, dass das Thema Innovation momentan sehr, sehr stark stagniert. Las Vegas hat natürlich einen großen Vorteil, das ist ganz, ganz nah an Silicon Valley. Da hocken die ganzen verrückten Startups mit Venture Capital im Rücken. Die haben diese crazy Ideas, die sie auch finanziert und zumindest im ersten Schritt auf den Markt bekommen. Und ich glaube, dadurch entsteht auch schon der Eindruck, dass da viel, viel mehr Innovationskraft herrscht, weil eben viele Startups und neue junge Unternehmen auf den Markt kommen, die in Europa keine Chance hätten, überhaupt das Tageslicht zu erblicken. Weil das Capital fehlt. Also wir werden nachher noch ein bisschen auch über die Apple Keynote reden. Da sieht man es ja auch. Also was ist eine Innovation? Sind wir jetzt durch so Sachen wie iPhone, iPad einfach eingespult auf einen Qualitätslevel Innovation oder langt, ich meine, es sind Weiterentwicklungen, es sind stetige, konstante Weiterentwicklungen und das habe ich schon gesehen. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht, so der Wow oder du musst unbedingt dorthin, der ist auch an mir vorbeigegangen. Fernseher werden größer, werden 8K und weiß der Henker, was für Auflösungen ist. Ich meine, wir sind als Gadgetfunk ja so ein bisschen auch dem Alltag verschworen. Hier geht's nicht um High-End-Tech, sondern eher Technologie im Alltag und Technologie als Lebenshilfe. Und unter dem Aspekt habe ich jetzt nicht so viel gesehen.
Gehe ich komplett konform mit deiner Meinung, mit deiner Aussage. Vielleicht sind wir aber auch ein bisschen abgestumpft oder verwöhnt aus den letzten Jahren, großen Sprünge angeht. Irgendwann ist auch mal ein gewisses Level erreicht.
Ja, ja.
Und da geht, wie du schon gesagt hast, nur noch um die Weiterentwicklung in der Produkt- oder in der Produktfamilientiefe noch ein paar mehr Features, bisschen bessere Usability, Handhabung darzustellen.
Ja.
Jetzt nicht so, dass die großen Sprünge gemacht werden, wie es noch ist.
Ja.
Einfach so, da beißt die Maus mal gar keinen Faden. Denn irgendwann, was wollen wir denn noch mehr? Ja, wir haben ein gewisses Level erreicht, was Smartphone-Technik angeht, die WLAN-Stadt. Das ist alles Commodity mit dabei. Das ist einfach.
Smart Home, auch ein großes Thema immer wieder.
Smart Home, muss ich sagen, da hat mich die Halle 25 war es, glaube ich, schon sehr verwundert und auch ein bisschen beeindruckt, dass das Thema gefühlt erwachsener geworden ist. Und dass der Schwerpunkt offensichtlich mehr auf der Integration von diversesten Smart Home und App-Produkten Bestand und nicht aus Einzelproduktdarstellung, was die Innovation angeht. Das fand ich ganz gut, die Ansätze, die da gezeigt wurden, aber war jetzt auch nicht die riesen neue Geschichte. Aber es nimmt Form an in Bezug auf wie handhabe ich, welche Möglichkeiten hätte ich, wenn ich all diese Gadgets verwenden würde, um sie sinnvoll im Tagesgeschäft oder im Alltag zu nutzen. Ist natürlich auch viel Marketing immer dabei, viel gute Ideen, viel ist an den Haaren herbeigezogen, das, was man nicht schön reden kann. Aber ich fand die Halle doch recht interessant, mal abgesehen oder im Gegenteil zu den klassischen Zubehör oder Fernsehhersteller.
Ja, Halle, ich habe es leider nicht geschafft in Halle 25, aber ich erinnere mich, die war schon letztes Jahr eigentlich mit das Spannendste auf der Messe, weil, und vielleicht habe ich da vorhin was Schlaues gesagt, die erinnert mich am ehesten noch an diese verrückte Gründerszene, die wir eben für die CES angetickert haben. Da sind, der Hardware-Club ist da und da kommen wirklich dann noch Startups mit eigenen Ideen, die vielleicht jetzt noch nicht 100% alltagstauglich sind, aber die einfach ein Lächeln ins Gesicht zaubern und so ein bisschen freaky und jenseits Mainstream sind, ne?
Definitiv.
Ja, also vielleicht hier wieder mal in Rubriken denkend, ich habe ein Beauty der Messe, möchte ich das gerne nennen. Das ist
ein
mir
Beauty der Messe.
Ja, oder eine Beauty. Nein, der Messe. Mein persönlich ein Beauty kann ich mich gerade nicht erinnern.
Stimmt, die Messe aus Testfrequenz und Darstellung ist massiv zurückgegangen. ohne jetzt
zurück zu werden,
liebe Hörerinnen. Ja, aber gefühlt nimmt das auch immer mehr ab.
Definitiv.
Entschuldigung, ich wollte dir nicht reingrätschen in dein Beauty.
Ja, na, ich überlege bloß gerade, liegt es an sinkenden Budgets oder liegt es an einer Entwicklung innerhalb der Marketingabteilungen? Sei es dahingestellt. Ich
glaub, eine bedingt das andere,
zu 100%. Was mir super positiv aufgefallen ist, und wir haben jetzt hier schon länger nicht mehr über das Thema Qi oder Wireless Charging gesprochen, das war natürlich auch eigentlich flächendeckend thematisiert worden. Und das Gute daran war, dass ich mich die ganze Zeit kein einziges Mal um leerlaufende Batterien habe kümmern müssen. Weil nämlich auf quasi jedem Stand Wireless Charger ausgestellt waren. Und du konntest dann während des Gesprächs einfach dein Handy nebenbei ablegen. Und wenn es eine halbe Stunde war, hast du schon wieder 10 oder 15% mehr im Akku und der Tag ist gerettet. Also ich habe dann tatsächlich ab Tag 2 meinen mein Powerpack zu Hause gelassen. Weil sich wirklich immer irgendwo eine Ladestation angeboten hat.
Ja, entweder im Bereich von Qi oder Qi, wie immer man es aussprechen möchte. Was ich aber auch festgestellt habe, in den Meetingräumen oder angedruckten Meeting-Gelegenheiten bei vielen Ständen haben dann der ein oder andere Hersteller für einen gewissen Service gesorgt, nämlich entweder in Form einer induktiven Ladeplatte oder einfach mit einem ganzen Kabelbündel, was aus dem Tisch kam, für jeden das richtige Kabelmodell dabei, sodass du im Meeting in der Tat, wie du gesagt hast, dein Telefon nochmal ein bisschen aufladen. Das fand ich sehr, sehr nett. Die schönste Ausprägung, muss ich ganz klar sagen, auch wenn wir von Ihnen nicht gesponsert werden, Grüße gehen raus an Otterbox. Die hatten auf jeden Fall den schönsten Bereich für mich in meiner Wahrnehmung auf der Messe dieses Jahr.
Okay. Ja, apropos Beauty, ne?
Ja, das also gehe ich komplett konform. Wobei es natürlich auch witzig ist, die induktive Ladegeschichte hat ja, ich möchte mal sagen, ausufernde Form angenommen. Denn jeder zweite Hersteller sucht sein Seelenheil im Absatzkanal induktive Lademöglichkeiten. Und der ein oder andere hat natürlich auch schöne Präsentationen auf einem schönen Stand gehabt. Und dann gehst du an diesen Stand und denkst du, oh cool, ich reg mal das Telefon drauf, mal gucken, was er sagt. Und es passiert nichts.
Ach nee.
Okay. Und dann stellst du fest, dass das Kabel, was hinten rausgeht, einfach nur aufgewickelt und irgendwie vertüttelt ist, aber das keine der Lage war, die schönen Geräte vor Füller anzuschließen. Das war so ein bisschen die Sad Story an manchen Ständen. Denn,
Der Messebauer nicht mehr. Nein, es ist der Messebauer, macht nur, was er
der gesagt hat. Der Messebauer macht nur das, was er gesagt kriegt.
Das heißt, der Marketingchef hat
nicht zu Ende gedacht.
Eine Steckdosenleiste vergessen irgendwo.
Plump gesagt, ja. Ja, das war manchmal, hat auch zu dem einen oder anderen Lächeln geführt. Ja. Denn es ist natürlich schön, diese Produkte zeigen, aber wenn sie halt nicht funktionieren in so einem mega tollen Aufbau, dann ist...
Ja, Beauty allein reicht eben nicht. Es muss auch funktionieren.
Ja. Aber wo wir gerade beim Beauty der Messe sind, was einer der angesprochenen Edelsteine auf dem Weg war, war das Thema, wie die Branche anfängt, mit dem Thema Nachhaltigkeit umzugehen.
Das ist mir auch aufgefallen, ja.
In Form von vor allem Cases oder Hüllen für diverseste Smartphones, die mehr oder weniger aus, je nach Hersteller, abgestuft 40% ökologischen und organischen Rohstoffen bestehen und die sich dann quasi einfach auf den Kompost werfen lassen und sich da komplett zersetzen. Fand ich ein sehr schönes Thema oder finde ein sehr schönes Thema, denn wir müssen nicht noch mehr Plastik produzieren.
Ja, das ist allerdings wahr. Ich habe, glaube ich, noch nie auf einer Messe so viel Holz und Bambus gesehen. Und da spreche ich jetzt nicht von den Standbauten, sondern wirklich von den Produkten, die ausgestellt wurden. Das ist ein riesengroßer Trend. Genau, einerseits, wie du sagst, vollkommen kompostierbare Devices oder Gadgets. Aber auch davon abgesehen, scheint ein sehr, sehr großer Trend zu sein, auf nachhaltige Materialien zu setzen. Sei es recyceltes Plastik, irgendwelche Smart-Geräte aus 100% recycelten Cola-Dosen, granulierten Plastikmüll und so weiter und so fort. Und eben auch sehr, sehr viel Holzhaptik. Das heißt also, in dieses ganze Thema Smart Home zieht jetzt mehr und mehr auch der Nachhaltigkeitsgedanke ein und eben auch der, es ist ja am Ende vom Tag Beauty-Thema. Was willst du lieber, einen Plastikdüngel in die Steckdose stecken oder irgendwas, was wertig ist und holzig nach außen rüberkommt? Definitiv, da geht ein ganz starker Wind in die Richtung. Ja, und ja. Recycled Cases habe ich, glaube ich, auch 3 oder 4 gezeigt bekommen. Eine besser als der andere und teilweise sogar mit TÜV-Zertifizierungen. Ich habe dann immer bloß die Frage gestellt.
Da lässt sich drüber streiten, wo die TÜV-Zertifizierung herkommt.
Lassen wir es dahingestellt sein. Die Leute machen sich auf jeden Fall Gedanken und belassen es nicht nur bei Marketingtheorien, sondern oder bei Marketingblasen, sondern unterfüttern das auch ein Stück weit. Und das finde ich schon aller Ehren wert. Die Frage halt wirklich mit dem Kompostierbar, da haben dann auf die Frage die Antworten immer. Der eine sagt nach 6 bis 8 Monaten, der andere sagt nach 1 Jahr. Puh, ja.
Wird schwierig werden, das in ich sag mal, in ein Raster mal zu bringen, um das dann auch,
ja, weil ja auch jede
final bewerten zu können. Ja.
Anders ist. Ich bin jetzt kein Kompostexperte, aber es macht natürlich einen Unterschied, in welcher Kompostierumgebung du etwas verrotten lassen möchtest, wie feucht das da ist, wie viel Erdanteil und so weiter. Ich glaube, das hat ja alles Einfluss. Die große Angst dabei ist halt bloß, ne, wenn man ein kompostierbares iPhone-Case in der Hosentasche hat, ja, da schwitzt man ja auch manchmal, gerade im Sommer. Also nicht, dass der Zersetzungsprozess in der Hosentasche einsetzt.
Wenn du in deine Hosentasche die mikrobiologische Kompostierumgebung hast, dann solltest du deine Hose mal reinigen.
Du hast doch selber Hosen. Du weißt doch selber, wie erstaunt man oft ist, was sich da alles findet. Hosen. Aber lass uns da vielleicht nicht hingehen. Auf jeden Fall sehr, sehr begrüßenswerter Trend.
Ja, vielleicht noch ganz, ganz abschließend zu dem Thema. Es war höchst interessant gewesen zu sehen, wie der ein oder andere Hersteller eben mit diesen TÜV-Zertifikaten, Kompostierzeiten umgeht. Aber auch genauso der Ansatz, in welcher Kompostierumgebung, ob es jetzt quasi in deine Biotonne fliegt und dann ins Klärwerk oder ins Kompostwerk geht, was auch immer, gegenüber dem Hauskompost. Sehr interessant. Und noch viel interessanter fand ich, wie viel Informationen der ein oder andere Hersteller preisgibt oder nicht preisgibt über die Inhaltsstoffe. Denn da hat sich dann irgendwann die Spreu so ein bisschen vom Weizen getrennt bei der Gesamtbetrachtung des Themas. Dass nur einer dieser Hersteller, die sich da mit dem Thema, ich sag mal, Bio-Case geschmückt haben, auch wirklich auf der Verpackung ganz klar die Inhaltsstoffe in prozentualen Angaben preisgibt, um da ganz transparent zu sein. Und das fand ich schon sehr bemerkenswert, weil das wäre, ich sag mal, in der harten Ebene Abmahnfaktor Nummer 1, wenn da irgendwas nicht stimmt. Und diesen, ich sag mal, offenen Weg hat wirklich nur einer der Mehrfachanbieter da.
Okay. Ja, ich hab Zertifikate gesehen, auf denen das auch angeführt war. Inwiefern das dann den Weg auf die Verpackung finden wird, ist eine andere Frage.
Gut, aber mit diesen Zertifikaten mal und unter uns so einen kleinen Kreis, ja. Du kriegst in China jedes Zertifikat, was du haben.
Ja, ich glaube, das war was Europäisches. Aber ist egal. Lass uns nicht auf den Zertifikaten rumreiten. Lass uns einfach gucken, was da kommt. Ich finde den Trend gut und unterstützenswert. Super. Wenn wir dann Material haben, das die gleichen Sicherheitsfeatures bietet wie TPU oder andere Kunststoffe und aber biologisch abbaubar ist, dann fragen wir es einfach mal nicht, wie kommt das Zeug nach China in die Fabrik? Die Gesamtkette darfst du natürlich nie en Detail anschauen. Dann wird jede Aussage verwässert. Aber sei es drum. Grundsätzlich ein guter...
Gutes Thema.
Du, weil ich gerade hier Asien und China sage, das Mysterium der Messe für mich, und das nicht erst seit diesem Jahr, ist dir das auch aufgefallen? Die asiatischen Aussteller haben immer unfassbar leckeres Essen. In rauen Mengen. Ja,
und ich fühlt auch immer und jederzeit den ganzen Messetag über.
Ja, weil ihr Hörer da draußen, ihr wart bestimmt selber oft genug schon auf Messen, das ist ein Riesendrama. Also ich war kurz davor, mir für 4 Euro einen halben Liter Wasser zu kaufen, habe dann aber beschlossen, ich bin zu geizig dafür. Also Nahrungsaufnahme ist echt nicht wirklich gut auf so einer Messe. Manchmal hat man Glück und wird in den Catering-Bereich eingeladen, wobei selbst die, also wow, da habe ich dieses Jahr was kredenzt bekommen, das war auch far beyond. Und dann guckst du links und rechts und hocken da die asiatischen Kollegen und haben ihre lecker Alu-Schälchen, okay, von Nachhaltigkeit und direkt auf Alu-Schälchen ist auch ein schöner Sprung. aber auf jeden Fall super lecker Futter drin. Und ich frage mich, Wo kriegen die ihren Stoff her?
Das habe ich mich auch schon früher mal gefragt. Und letztes Jahr auf der Light and Building in Frankfurt sind mir da die Augen aufgegangen, Carsten. Denn einer unserer Hersteller, oder der Hersteller, mit dem wir dort waren, hat auch über den Stand über eine asiatische Agentur gebucht. Und da war quasi die Asia-Hersteller bucht Stand in Europa. Und die Agentur stellt dir zweimal am Tag Essensservice inklusive Getränken, natürlich aus Plastikflaschen, zur Verfügung. Aber da kommt ungefragt zweimal am Tag ein junger Asiate vorbei und bringt Essen, weil das im Paket mit drin ist.
Ja, aber das läuft doch alles außerhalb der Hallen ab. Das wäre mir doch hundertprozentig aufgefallen, wenn da jemand mit so einem lecker Essenswaggon von Stand zu Stand getingelt wäre.
Ja, die bringen das von außen rein. Also einfach eine Dienstleistung. Das ist wie ein, ich bestelle mir beim Lieferdienst chinesisches Essen. Mhm. Nur, dass das halt schon quasi vorher abgekaspert ist und fix. Und dann kommt es einfach konstant. Und ich glaube auch, die Asiaten hören einfach komplett auf zu existieren, wenn sie nicht alle 3 Stunden was essen. Das soll nicht abwerten gemeint sein. Ich finde es sehr charmant. Aber ohne Essen gehen die Kameraden halt, glaube ich, echt ein, sodass das in diesen, Paketen, die buchen mit ihrer ganzen Logistik, was alles dahinter steht, ein Mitbestandteil ist, dass da auch für Catering gesorgt
wird. Okay. Ja, das wird's erklären. Das erklärt mir immer noch nicht, wo sie es genau herkriegen. Wie gesagt, Leute. Ach so,
ist viel reingeliefert. Die haben ein Messeticket und bringen dann 40 Essen rein oder sowas.
Okay, also ich hatte eher den Eindruck, dass es irgendwo à la Pokémon den geheimen Treffpunkt gibt. Da
Nein.
Sammeln die sich zusammen, holen ihr Futter, sodass der Mitteleuropäer bloß nichts davon mitbekommt, wo die gutes Essen herkriegen.
Aber nee. Das ist einfach im Vorfeld quasi wie ein Lieferdienst da mitgeordert und dann funktioniert es einfach relativ reibungslos.
Das ist geil. Das ist so ein eigener kleiner Subkosmos.
Ja, das ist super spannend, aber ja, in der Tat ist es ein Subkosmos, was da passiert. Und es gibt keinen Hidden Room irgendwo auf dem Messegelände, wo sich die Asia-Köche versammeln und dann es innerhalb der Messe ausliefern, sondern es kommt alles von außen. Okay. Das ist aber alles im Vorfeld geregelt.
Okay, ja, das erklärt.
Ohne dir jetzt gerade das Mysterium nehmen zu wollen.
Also dann für nächstes Jahr in die To-Do-Liste schreiben, buche IFA über eine asiatische Agentur.
Inklusive Stand und Schenker Logistics.
Inklusive Stand, weil über Catering könntest du ja auch eine Geschichte erzählen, wenn du wolltest. Wollen wir aber, glaube ich.
Vielleicht ganz kurz abschließend, der Rant der IFA ist das IFA-Messegelände eigene Catering-Unternehmen, was seit ich, möchte ich sagen, denken kann, aber ich gehe seit 2005 IFA und dieses Jahr hat einfach die Qualität des vermeintlichen Oktoberfestzeltes, was schon immer da steht, geführt,
ja.
den Bodensatz der Qualität erreicht. Es war unglaublich frech, welche Preissteigerungen wir innerhalb von einem Jahr hingelegt haben. Ich glaube, der Leberkäse mit Kartoffelsalat war bei 13,95 oder 14,95.
Ja, 13,20 hätte ich gesagt, aber ich
habe also für einen vertrockneten Leberkäse mit einem ungewürzten Kartoffelsalat und einer braunen Haut auf dem schon vorabgefüllten Senfschärchen war einfach eine Frechheit. Das hat dieses Jahr wirklich den Fass in den Boden ausgeschlagen und über die Nachwirkungen dieses am Freitag, am ersten Messetag eingenommenen Mahls möchte ich gar nicht reden.
Okay, nein, wollen wir nicht, aber ich habe ja auch dann im Nachfeld gelernt, dass es anscheinend die IFA-Magen-Darm gab. Habe ich jetzt nicht mitbekommen, aber ganz offensichtlich hat es wohl einen großen Teil von Kollegen erwischt, wie man so schön sagt.
Ja, willkommen im Club. Vielleicht waren die alle freitags auf dem Oktoberfest.
Die waren bestimmt alle in diesem Oktoberfestzelt, weil ich habe mich ja da eine weise Eingebung hat mich da getroffen, dass ich mich da abgeseilt habe und gesagt habe, nee, danke, Kinder.
Stimmt. Du warst noch bis zum Bestellprozess warst du noch mit dabei gewesen,
richtig? Ja, und dann habe ich das Weite gesucht. War wahrscheinlich clever an der Stelle.
War die bessere Wahl am Ende vom Tag. Okay, aber dann IFA 2019, Haken dran.
Gehen wir nächstes Jahr wieder hin, schauen wir es uns an.
Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei, so ein bisschen.
Ja, ich meine, du siehst das alles aus der Vertriebsbrille. Ich habe ja da eher so einen medialen Fokus drauf. Und ich muss, also ich überlege mir es genau eher. Es war super spannend, viele, viele gute Gespräche gehabt, aber allein medial oder auch gerade wenn wir von Kunden reden, die Dichte an Kontakten war schon mal stärker. Aber das analysiere ich jetzt auch nochmal, auch mit Kunden gemeinsam, was wir da machen und wie. Merkt man aber, dass deine eingängliche Einschätzung richtig war, der große Druck ist nicht mehr auf dem Kessel.
Okay.
Ja, gut.
Ja. Gehen wir zum nächsten Thema.
Dann sag welches.
iPhone 11?
Nein!
Ha!
Erzähl! Doch. Was war da?
Ja, gab ein neues iPhone. Achso, war auch noch zu IFA, ne? Eine Keynote. Wir reden über neue Hardware. Kommt, glaube ich, morgen in die Reden.
Wie jetzt? Du springst. IFA, Hardware, Keynote?
Also auf der Entschuldigung. Am Dienstag der IFA war ja die Keynote gewesen zum neuen iPhone, zum neuen Apple Watch und zum neuen iPad.
Da, jetzt und sind wir im Spiel, genau.
Keine große Neuigkeit.
Ja, und ich habe sie mir sogar stückweise angeschaut, Generalkritik. Die machen es nicht mehr Spaß, diese Keynotes allein zu gucken. Ich rede jetzt gar nicht vom Inhalt der vorgestellten Produkte. Allein die Vortragsweise ist so dröge und langweilig und marionettenhaft. Das ist, aber okay, das ist meine subjektive Einschätzung. Lass uns lieber an den Content gehen. Was wurde vorgestellt? Neue iPhones.
Ja, ein ganzer Schwung neuer iPhones.
Das iPhone 11, jetzt haben wir auch wieder eine durchgehende Nomenklatur. Das ist witzig, richtig, wir haben ja im letzten Richtung, ja. Gadgetfunk über die Nomenklaturänderung bei Wi-Fi-Standards geredet, dass wir jetzt hier Wi-Fi 6 haben. Apple geht genau den gleichen Weg. Wir haben jetzt im 11. Jahr der iPhone-Existenz das iPhone 11. Und das kommt in drei Varianten.
Richtig, iPhone 11. iPhone 11 Pro und iPhone 11 Max Pro oder Pro Max, je nachdem, wie man es drehen möchte.
Ja, und ab Mitte September verfügbar. Kosten ab 800 bis nicht ganz 13, glaube ich, als Einstiegspreis in der Einstiegsvariante.
Richtig, richtig. Ist jetzt ein bisschen verwirrend, wenn man auf die 10S-Varianten runterschrauben möchte. Denn aus dem iPhone 10R wurde jetzt das iPhone 11, dem iPhone 10S wurde das iPhone 11 Pro und analog dazu das Max dann. Mhm. Ist in meinen Augen auch die schlüssigere Geschichte und geht jetzt erstmal mit dieser Nomenklatur einfach weiter. Ist dann auch einfacher nachzuvollziehen als mit dieser R-Geschichte, in meinen Augen.
Definitiv. Sehe ich auch so. Was können die, was vorher nicht gekonnt wurde?
Ich glaube, die haben mehr Kameras, wenn ich das so richtig gesehen habe.
Das schaut so, ich muss immer an so ein Spinnenauge denken.
Ja, oder an einen dreiköpfigen Rasierapparat.
Stimmt. Ja, ich weiß, ist, das weißt du besser. Ich glaube, das 11 geradeaus hat 2 und ab dem 11 Pro sind's dann, ist noch eine dritte Kamera dabei, ne?
Richtig. Also das iPhone 11 ist ein bisschen abgeschwächt. Also abgeschwächt in Anführungszeichen, wobei auch mit einer besseren Kamera gegenüber dem 10R-Modell. Und beim Pro und Pro Max reden wir dann über das 3 Linsen, die dann zusammenspielen, um ein super gutes Bild zu haben.
Da reden wir dann von Bildstabilität, Nachtsensoren und so weiter. Genau. Und sehr schönes Feature, unterstützen Wi-Fi 6, was wahrscheinlich Stand heute die wenigsten haben, haben wir auch drüber gesprochen. Der neue WLAN-Standard wird es auch von den iPhones unterstützt. Das heißt, ihr habt dann neben 5G auch zu Hause im heimischen WLAN krassen Durchsatz.
Ja.
Ja, wie schaut denn das aus vom Formfaktor? Sind die größer, schwerer? Weißt du das schon?
Ja, eigentlich schon. Formfaktor ist zu 99,9% gleich geblieben, was die Grundmaße angeht.
Aber die Kamera ist größer, ne?
Der Kamerablock, der aufgesetzte, ist natürlich ein bisschen größer geworden, ansonsten wäre es mit der dritten Linse auch nicht hingekommen.
Das heißt für...
Also ein bisschen quadratischen Anmutung, aber von der Grundfläche, Gewicht und so weiter. Gewicht kann ich hier gar nicht genau sagen, aber die Grundmaße sind gleich geblieben zu den Vorgängen. Mhm.
Na, die Frage war halt auch mit Hinblick auf Kunden und unsere HörerInnen. Es braucht auf jeden Fall ein neues Case dann. Allein schon wegen der Kamera, auch wenn der Rest gleich geblieben ist.
Ja. Ja. Was ich in dem Podcast unserer Podcast-Kollegen von Joko und Paul heute Morgen noch kurz gehört habe, war, dass Paul wohl schon seit ein paar Tagen die neuen iPhone testen konnte, vor allem in Bezug auf die Kameras. Und ich möchte mal sagen, Lob wäre untertrieben, was einfach Bildqualität der neuen Generation angeht. Also spannend sein, was
Ich hab das sogar gesehen. Und zwar hat der Kashi von Kashis Blog oder Blogstadt Bremerhaven, Grüße an der Stelle, auch mal einen Vergleichsschuss gemacht. Er meinte, er war aus der Hüfte geschossen, hat er so sein Wohnzimmer im Abendlicht aus der Hüfte abgeschossen und einmal mit dem Zehner und einmal mit dem Elfer. Und da sind Welten dazwischen. Also das ist das Bild vom Elfer ist natürlich ja Restlicht, also das ist nie super scharf, aber da erkennst du alles und das ist fast eine Tagesumgebung, während beim Zehner hast du Grau in Grau mit Grisel. Krasser Unterschied. Wer sich das anschauen will, einfach mal bei Kashi. Ich glaube, er ist bei Twitter einfach direkt unter Kashi auch zu finden. Krasser Unterschied.
Ja. Schauen wir mal, wie sich das Ganze im Alltag so bewährt. Aber ich denke, Apple hat da natürlich alles richtig gemacht. Auch wenn ich mir noch mit dem Design, mit den drei Kameras ein bisschen schwer tue.
Ja, es ist halt technisch.
Also, ja.
Entschuldigung. Andere Premium-Kamera-Handysysteme, Smartphone-Systeme haben wir die gleiche Herausforderung. Die kommen ja auch mit mehreren Linsen rückseitig. Also da ist Apple nicht ganz allein. Wahrscheinlich ist das... Es ist eh schon der Wahnsinn. Die Dinger sind so dünn und können so unglaublich viel da rausholen. Die Frage ist, wer braucht's? Braucht man's für Selfies oder Instagram? I don't know. Scheint auf jeden Fall ein Quantensprung sein und bestätigt unsere Theorie von vorher. Es ist alles keine Innovation. Es sind halt immer bloß Updates und die sind dann halt mal krass und mal ein bisschen. Aber Wi-Fi 6 und das Kamerasystem ist auf jeden Fall vom Feature-Paket schon ein Upgrade-Grund.
Ja. Ja. Definitiv. Ich glaube auch die ganze Videos mit dem iPhone waren in der Vergangenheit ja auch suboptimal. Da muss wohl auch einen Quantensprung gegeben haben, was einfach den Output angeht. Also ich bin gespannt, ob ich mal ein bisschen damit rumspielen kann in der nächsten Zeit und wir werden euch wissen lassen, wie viel besser es dann geworden ist.
Ich hoffe, dass du bald hast, dass endlich hier ein bisschen Bewegung in unseren Gadgetfunk-Instagram-Account kommt, dass dann die High-End-Heiko-Bilder im Gadgetfunk-Stream für ungeahnte Reichweiten.
Dann werden die Selfies mit Boris auch noch schärfer.
Noch schärfer, genau. Richtig. Was kam noch raus? Apple TV Plus haben sie jetzt angekündigt. Ich meine, 5 € pro Monat ist ein geiler Preis. Dafür ist der verfügbare Content. Stand heute noch recht überschaubar. Bleibt, ich denke mal, müssen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Spannende Geschichte. Muss man sich mal angucken, ob sich das als tatsächlich dritter Player neben Amazon und Netflix im Streaming-Markt auf Dauer etablieren kann. Was ich noch interessant fand, war gar nicht mal so die neuen iPads, sondern die Apple Watch 5. hat folgende Neuerungen. Es ist ein Always-On-Display, was wohl für ziemliche Furore gesorgt hat, haben sie anscheinend gelöst. Bei Nicht-Nutzung oder bei Passiv-Nutzung ein Standby-Modus, der quasi nicht energiefressend ist, zu entwickeln. Die haben den Speicher verdoppelt in der Watch von 16 auf 32 Gig, was schon mal eine krasse Ansage ist, vor allem wenn man auch Musik hören will oder beim Joggen oder bei anderen Outdoor-Aktivitäten das Handy daheim lassen möchte. Und ein Kompass. Okay, Kompass ist total wichtig als urbaner Stadtkrieger.
Ja, da muss ich ein bisschen schmunzeln zum Thema Kompass.
Ja, aber du weißt auf deinem E-Scooter immer, wo Norden ist. Wenn du die Straße.
Ja, aber dann brauchst du die Hand am Lenker.
Ja, richtig. Kompass. Okay.
Auf jeden Fall geht's in die richtige Richtung bei den Apple Watches. Ein bisschen breiter, ein bisschen schöner. Always on finde ich sehr süß.
Ja.
Speichermäßig habe ich gefühlt meine Watch habe ich dann noch nie ans Speicherlimit gebracht. Die Serie 4 ist mir noch nie aufgefallen, dass da jetzt.
Ich meine 3er auch nicht. Aber ich nutze auch keine Mucke auf der Uhr. Ich nutze überwiegend als Uhr und als Health-Unterstützer im Sinne von Schlafaufzeichnung, im Sinne von Schrittaufzeichnung und so weiter. Mucke über die Uhr war für mich noch kein Thema. Aber wer bin denn schon ich, um hier eine allgemeingültige Aussage zu treffen?
Oh, und da klingelt die Uhr.
Ja, nein, das war, erzähle ich vielleicht nachher, das war jetzt was anderes. Apple Watch 5, 40 mm und 44 Ausführungen geht los bei 450 Euro und die 44 mm Version 480 Euro. Es ist für eine Uhr schon knackig.
Ja, aber ist ja auch mehr als eine Uhr, ne?
Ja.
Also generell bei Uhren kannst du noch mehr Geld ausgeben, aber es ist, glaube ich, angemessen.
Es ist ein geiles Teil, ist aber auch ein krasser Invest. Ja, aber wenn man ein 1400 Euro Smartphone hat, dann muss so eine 440 Euro Watch dazu eigentlich auch noch im Budget drin sein.
Richtig.
Mal gucken. Also die lacht mich tatsächlich ein bisschen an, muss man mal schauen. Noch komme ich mit meiner Dreier ganz gut hin, aber vielleicht, also von all dem, was vorgestellt wurde, finde ich die Watch eigentlich mit am spannendsten.
Indeed, da gehe ich komplett.
Ja. Jetzt mal
das
hier.
Das neue iPad können wir vielleicht mal ganz kurz anreißen, was ja vorgestellt wurde, was ja auch ein bisschen stiefmütterlich von der Zeit her in der Keynote behandelt wurde, geführt.
So wie bei uns im Podcast, weil ich wollte nämlich drüber weggehen.
Okay, ja.
Immer.
Ja, es ist einfach ein neues Brot- und Butter-Einstiegs-iPad-Modell mit ein bisschen größerem Display. Zum recht angenehmen Preispunkt. Ich glaube, 379 Euro wird das Einstiegsmodell liegen. Wird für Oktober wohl verfügbar sein.
Und, Einstiegsmodell heißt 16 Gig oder heißt das im Kopf?
Gig. 16 Gig.
Ah, dass sie das immer noch machen.
Das ist halt auch ein bisschen, würde ich mal sagen, gewissen Geschäfts- oder ich sag B2B-Anwendungen oder digitale Klassenzimmergeschichten geschuldet, die natürlich da relativ abgespeckt reden können. Schulen haben alle nicht viel Geld, auf gut Deutsch noch nicht. Ja, die 5 Milliarden sind noch nicht released. Aber am Ende vom Tag wird das neue Brot und Butter Einstiegsmodell sein. Und
ja, Formfaktor, das ist jetzt kein Pro, gell? Das ist einfach ein Standard.
Das ist kein Pro. Wird, wenn ich es richtig im Kopf habe, 10,2 Zoll Bildschirmdiagonal haben, aber auch mit einem relativ breiten Rand.
Ja.
Also auch ein neuer Formfaktor, was natürlich die Zubehörhersteller freut.
Ja.
Oder auch nicht. Aber am Ende vom Tag technisch kein Megastep. Es ist halt ein neues iPad. Ja, und die Range an iPads ist ja mittlerweile so groß geworden.
Ja.
Dass die Abrundung nach unten oder die
Ja, es neue ist halt ein Facelift. Ja. Preispunkt, Preispunkt ist gut. Ich habe über kürzlich im Mediamarkt und habe eine ganze Schütte voller Samsung-Tablets gesehen. Kannst du dazu was sagen? Gibt's Tablets sinnvoll außerhalb von iPads eigentlich noch? Oder ist es einfach wieder einer dieser Nischenmärkte, derer man einfach nicht gewahr wird, wenn man in seiner Blase hockt?
Also ich glaube, im Consumer-Bereich ist die Durchdringung, was Samsung-Tablets angeht, schon ganz okay. Da du bei Samsung ja nie weißt, ob du einen Fernseher kaufst und ein Tablet dazu kriegst oder ein Tablet kaufst und einen Fernseher dazu kriegst, drücken die ihre Hardware da schon relativ günstig im Markt. Ich habe da keine hohe Meinung von. Aber es scheint einen Markt zu geben. Aber der Preisverfahren, der Punkt ist natürlich weit, weit unter den Apple-Modellen.
Was? Ja, der Preispunkt, aber die Frage ist halt auch die Sinnhaftigkeit und unterschiedliche Android-Versionen, unterschiedliche Kompatibilitäten. Aber vielleicht bin ich auch bloß ein arroganter Apple-Hans Dampf, der besser die Klappe halten sollte an der Stelle. Und in meiner Wahrnehmung gibt es Tablet-Markt eigentlich nichts Sinnhaftiges außer den iPads, weil der ganze Rest echt nicht viel taugt. Aber
bin ich bei dir. Bin ich bei dir, sehe ich auch in den täglichen Geschäftsthemen iPad dominiert, ganz klar.
Ja,
dann
apropos dominiert, ne? Wollen wir was zu E-Scootern sagen? Aber wenn, dann ganz kurz, ne? Wir müssen den Belkan wieder mal hier reinholen, weil das Thema nimmt echt ganz schön Bewegung auf. Und gar nicht so, wie wir das gedacht haben. Gell? Wir haben die Woche mal, oder was in Berlin, haben wir auch mal philosophiert. Wie groß ist wohl der Markt für Endkunden, für E-Scooter? Oder andersrum? Ich meine, ich wohne hier auf dem Land mittlerweile. Du bist mit Mainz immerhin noch in einer größeren Stadt. Wir waren jetzt beide in Berlin, sind von E-Scootern halb erschlagen worden, weil die wirklich an allen Ecken und Enden stehen. Das verstehe ich, den ganzen Ärger vieler Leute ein Stück weit besser. Aber das Problem dabei ist, dass die Gesamtwahrnehmung ja wirklich auf diese Businessmodelle abzielt.
Was die Medial, vollkommen richtig, ja. Die kommerziellen Verleihmodelle stehen natürlich hart im Fokus. Ja. Die Berichterstattung angeht, aber auch in der persönlichen Wahrnehmung sehe ich extrem wenig Leute
die abseits einhaben. Der
Großstädte mit E-Scootern unterwegs. Und auch jetzt in Berlin, wenn ich sind einige rumgefahren, aber es waren alles Leute, die Verleih und kommerziell genutzte Scooter am Start
haben. Ja, genau.
Und
durch die Bank.
Weiß ich, ob das ganze Thema, das mediale Thema da quasi einen Einfluss hat, dass die Leute jetzt eher sagen, E-Scooter überlege ich mir doch mal, vielleicht doch nicht so cool, weil ja momentan schon so ein bisschen negativ.
Das ist das Problem, weil die Gesamtwahrnehmung ist ausschließlich problembelastet. Das schreibt niemand über die, lassen Sie wieder Beauty sagen, über die schönen Aspekte des E-Scooter-Rings, sondern durch die Bank irgendwelche Vandalen, die Dinger kaputt machen, Umweltschädigung etc. pp. Alles nicht falsch, bringt natürlich auch mehr Klicks, aber die Frage, die wir uns gestellt haben, ist halt tatsächlich, gibt es noch einen Privatmarkt für die Dinger auch? Und Da brauchen wir wahrscheinlich wirklich den Belkan. Also Belkan, wenn du gerade zuhörst, melde dich bei uns, ansonsten wirst du eh angeschrieben. Vielleicht können wir den da mal reinholen, weil ich finde das Thema unfassbar spannend. Und was ich auch spannend finde, ist die unterstützt uns in unserer fehlgeleiteten Ursprungseinschätzung. Die Energieeffizienz, und da rede ich gar nicht von den Produktionskosten, entwickelt sich auch komplett anders anscheinend, als das prognostiziert wurde, sondern es war ja eigentlich als zusätzliches Mobilitätsdevice gedacht oder verkauft, als für die letzte Meile Gerät, was du mitnimmst, ein U-Bahn, Bus, öffentliche Verkehrsmittel und dann die letzten 300 Meter zu deiner Arbeit fährst. Dafür wird's offensichtlich überhaupt nicht genutzt, sondern au contraire, es wird als Alternative zum zu Fuß gehen überwiegend genutzt. Also Strecken, die man bisher per Pedes getan hat und dabei noch was für seine Gesundheit hat tun können, die werden jetzt gescootert. Und das ist natürlich auch eigentlich genau nicht das, wo wir hin wollten.
Das kann ich dir nicht widersprechen.
Ja.
Meine Wahrnehmung der ganzen Geschichte. Im Detail brauchen wir vielleicht, glaube ich, einen Profi mit mehr Insights zu der ganzen Geschichte. Unterscheiden sich vielleicht auch die privat verkauften, für die privat verkauften Modelle in Akkutechnik, etc. Gegenüber den Tele-Modellen. Das sind alles ganz viele Fragezeichen. Aber gefühlt ist der Schuss mal ein bisschen nach hinten los.
Ja, na, ich denke mal, jetzt haben wir noch ein bisschen Herbst, dann kommt die kalte Jahreszeit, da wird das E-Scooter-Thema ohnehin sich von alleine relativieren und dann im Frühjahr wieder Fahrt aufnehmen. Vielleicht können wir die Zeit nutzen, um da was auf die Beine zu stellen. Aber auf jeden Fall wird Belkan hart rekrutiert werden, die kommenden Tage. Vielleicht schaffen wir schon zur nächsten Aufnahme was hin, müssen wir mal schauen.
Auf jeden Fall ein Dauerbrenner, ja, das Thema.
Ja, definitiv. Jetzt habe ich hier noch was stehen, du wolltest singen, Heiko.
Ach, ja, dem guten Netzpolitik.org, ehemals Blog oder jetzt Organisation, würde ich gerne an dieser Stelle zum Geburtstag gratulieren, denn die Jungs haben jetzt 15 Jahre Engagement in der Netzpolitik auf der Uhr.
15
Jahre. Mal ein gedankliches Ständchen wert. Ja.
Ja, magst du vielleicht noch kurz ausführen, was das für eine Plattform ist und warum wir sie feiern?
Netzpolitik.org steht für, wie soll ich sagen, nachhaltige, schwer zu greifen oder schwer zu erklären, steht einfach für ethisch-moralische Grundsätze im Netz und Anspruch, gewisse Themen zu hinterfragen, wie mit Daten umgegangen wird, wie mit netzpolitischen Themen umgegangen wird. Macht das alles Sinn, was aus Europa durchgedrückt wird? Ich sag nur die Artikel, was war's? Ich hab wieder vergessen, Artikel 7, Artikel 17, Artikel 13, Debatte, was die rechte Nutzung und über Begriff GEMA-Thematik angeht. Das ist ein sehr breites Feld, was sich ja durch dieses Internet aufgetan hat. Und Kollegen von Netzpolitik.org haben sich da in den letzten Jahren sehr verdient gemacht, alle digital auftretenden Fragen und Themen da von allen Seiten zu beleuchten und da auch ein bisschen beratend zur Seite zu stehen. Was quasi die Grünen vor 30 Jahren für die Umweltpolitik waren, ist Netzpolitik.org für das digitale Dasein unserer Demokratie.
Ja, selten wichtiger als heute.
Richtig.
Ja, also Shoutouts, Grüße an dieser Stelle, die hören bestimmt zu und freuen sich, dass sie hier erwähnt worden sind.
Ja. Ja. Würden wir uns freuen, wenn Sie es hören. Ich gehe jetzt nicht davon aus. Aber trotzdem, vielen Dank für die letzten 15 Jahre.
Danke. Ja. Ja, und ein spannendes Ding habe ich noch. Also ich hätte es fast unter die Sau der Woche gepackt, aber dafür ist das Thema eigentlich zu positiv. Du bist ja auch so ein Beleuchtungsfan, Heiko.
Ja.
Hast du Philipp Hue-Devices auch?
Ich hatte mal ein Starter-Set vor Jahren, was ich dann aber nach dem letzten Umzug nicht mehr installiert habe und habe es in der Tat nicht mehr im Einsatz.
Okay.
Aber ich bin mit der Thematik einigermaßen vertraut.
Ja, nee, weil wenn du Hue-Lampen zu Hause hättest, dann hättest du seit dieser Woche die Möglichkeit, die auch als Ambilight für dein Fernsehsystem zu nutzen.
Ist natürlich nice.
Ja, also das war in meiner Blase ganz, ganz, ganz dicke. In deiner hast du ja gesagt, nicht so stark, aber es ist die Philips Hue Play HDMI Syncbox vorgestellt worden. Okay. To make a long name short, ist ein Hub, an das man bis zu 4 Geräte anschließen kann, also sprich PlayStation, Xbox, Fernseher etc., verarbeitet Content bis 4K hoch und die dann letztlich am Fernseher sind und interagiert mit bis zu 10 bestehenden Philips Hue Leuchtsystemen. Und einmal angeschlossen kann man eben, ja, das kennt ja jeder, ne, diese Ambilight-Effekte hinterm Fernseher, dass das Bild dann entsprechend untermalt wird, kann man dann im ganzen Haushalt mit bis zu 10 Philips Hue Devices unterfüttern. Sehr schöne Geschichte. Allerdings nicht super preisgünstig. 250 Euro werden aufgerufen. Ab 15. Oktober verfügbar und erstmal exklusiv beim Mediamarkt Saturn und der firmeneigenen Website oder Webshop Meet the Hue. Nee, meethue.com heißen die, sorry. Da habe ich die
okay.
These.
Das ist ein bisschen komisch, die URL.
Ja.
Aber okay. Ja, nice shit. Ich glaube, ich hatte im Hinterkopf irgendwie das Philips Hue mit 85% Marktführer in dem Smart Light unterwegs ist.
85.
Ja, 85% habe ich da irgendwie in den letzten Tagen mal gehört.
Also das ist fett.
Was ja ziemlich gut ist. Von daher wird es da, glaube ich, eine Menge Fans für die das neue Produkt geben. Denn Ambilight ist eine tolle Sache, habe ich immer geliebt bei Freunden, die einen Ambilight-Fernseher haben. Wenn das Wohnzimmer dann beim Fußball schön grün geleuchtet. Und das halt auf die alle U-Produkte zu übertragen, ist auf jeden Fall mal ein sinnvoller Schritt.
Ja. Ja, ist stelle ich mir auch sehr, sehr schön vor. Könnt ihr ja meethue.com könnt ihr euch angucken. Da gibt es bestimmt auch Produktvideos schon. Das war jetzt so das mediale Gadget, was die letzte Woche ganz, ganz stark durchs Dorf getrieben worden ist. Und ich I like it. Ich habe keine Use, für mich ist es kein Thema. Aber muss man mal gucken. Da gibt es bestimmt viele schöne Snippets, die man sich dann anschauen kann zu dem Thema. Und wer weiß.
Was mir aber zu dem Thema noch untergekommen ist, zum Thema Philips Hue, ist, dass es wohl eine Bluetooth-Version der Hue-Produkte in den nächsten Wochen und Monaten geben soll, mit dem großen Vorteil zu der aktuellen Range, dass du keine in Anführungszeichen Bridge mehr brauchst.
Okay.
Aktuell sprechen die Lampen ja über sogenannte Bridge per WLAN miteinander und da wird Philips Abhilfe schaffen für all die, die das nicht über WLAN gesteuert haben möchten, sondern über Bluetooth. Die Philips Hue-Lampen werden zukünftig Bluetooth-fähig sein und es wird eine Bluetooth-Range geben mit einfacher Konfiguration, Konnektivität und ohne nochmal eine extra Bridge installieren zu müssen.
Das ist, als einzelnes Hardware. Ja, Bridges sind doof. Alles ungebridged ist gut. Aber das ist eine Zukunftsentwicklung. Das gilt nicht für bestehende Geräte.
Nee, das wird eine eigene Produktrange sein, soweit ich es verstanden
okay.
habe.
Naja, geht ja nicht.
Du kannst ja nicht nachrüsten, ja. Die umgekehrt soll es wohl schon so sein, dass die Bluetooth-Varianten dann auch über Zigbee kommunizieren können, also der WLAN und ja, die Bridge.
Abwärtskompatibel.
Aber auch das Bluetooth-Feature haben, okay. Was dann die einzige Einschränkung hat, dass man die Produkte dann nicht von far, far away aus der Cloud steuern kann, sondern man muss physikalisch dann in Bluetooth-Reichweite sein. Das ist so der, in Anführungszeichen, ein einziger Pferdefall.
Ja, ne? auch schön. Ne? Alles, was Richtung Vereinheitlichung und Standardisierung von Steuerprotokollen geht, ist gut.
Ja, macht definitiv Sinn in allen Ausführungen und Geschmacksrichtungen, sage ich mal. Und ich sag mal, 85% ist schon.
85% ist in dem Knaller. Also echt.
Ja.
Ist es der Gesamtbeleuchtungsmarkt, also inklusive aller Nanoleaks und wie sie alle heißen.
Ja. Oh. Der Smart-Beleuchtungsmarkt, also das ist ein Megading.
Ja, ist auch ein wunderschönes Thema. Ja, vielleicht machen wir da mal eine eigene Sendung dazu. Würde mich gerade interessieren. Ja.
Ja.
Gut.
So sind wir dann schon wieder eine Stunde am Sabbeln, ja?
Ja. Ja, und more to come. Ja.
Ja, ich würde gerne noch länger mit dir sabbeln, aber das schon angesprochene iPhone 11 Thema bewegt uns natürlich auch im beruflichen Alltag momentan sehr intensiv.
Ja, mich von nicht. Daher, also ich könnte.
Ja, bei mir ruft das Büro leider wieder.
Ja. Ja, danke an deinen Chef an der Stelle, dass er dich da freistellt für unser Projekt.
Ja, Mischung aus Freistellen, früher anfangen, Mittagspause opfern, ne?
Danke an deinen Chef. Aber
trotzdem nochmal danke
an die Company. Good job, well done. Danke für die Leihgabe hier. Ohne Heiko wäre der Gadgetfunk nichts wert. Ja, und dann sehen wir uns. Wir sehen uns vielleicht nächste Woche. Aber hören tun wir uns auf jeden Fall wieder in 2 Wochen. Danke an alle, an die Damen, die uns so toll geantwortet haben und uns hier in unserem männlichen Dunkel ein bisschen abgeholt haben. Danke an alle Hörer und Heiko, bis in 2 Wochen. Ich wünsche euch was.
Carsten, wir hören uns. Schönen Tag noch. Ciao.
Das war der Gadgetfunk. Herzlichen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß bei unserer Episode. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann bewertet unser Podcast-Projekt doch gerne bei iTunes. Alle Links dazu und natürlich noch mehr findet ihr unter www.gadgetfunk.de. Wir bedanken uns außerdem bei Fairhost24 für das Hosting unserer Webseite und dieses Podcasts. Ebenfalls ein dicker Dank geht raus an bensound.com für die Hintergrundmusik unseres Intros und Outros. Das war's also. Bis zum nächsten Mal. Verzeih.
Oh wow, das war immer wieder so interessant. Vielen Dank dafür.